Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Heute mit Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Was würdet ihr sagen, ist der häufigste Grund, warum Menschen ihr Land verlassen und in ein Land aus dem globalen Norden gehen? Ist es Krieg? Gewalt? Armut? Nein, es ist Arbeit.
Viele Studien haben gezeigt, dass der zunehmende Arbeitskräftemangel der Haupttreiber der zunehmenden Einwanderung in den Westen ist. Wir wissen alle, wer unsere Tomaten, Gurken und Erdbeeren erntet. Wir wissen, wer in den großen Städten Büros, Hotels und Häuser putzt. Wir wissen auch, wer Paketen ausliefert. Wir wissen auch, wer in allen Schlachthöfen des Westens arbeitet. Es ist nämlich so, dass weder Armut noch Gewalt, sondern die Nachfrage nach Arbeitskräften die Haupttreiber der Migration ist.
Die öffentliche Debatte um Migration ist von vielen Annahmen geprägt und nicht wissenschaftlich fundiert. Das sagt Hein de Haas. Er ist Soziologe und Geograf an der Universität Amsterdam und an der Uni Maastricht. Hein de Haas ist einer der bekanntesten Migrationsforscher weltweit. Und in seinem Vortrag, den ihr jetzt hört, zeigt er, wie er mit seiner Forschung gängige Annahmen über Migration widerlegen kann. Sein Vortrag heißt »Von populären Mythen zu einem neuen Paradigma – wie Migration wirklich funktioniert«. Und Hein de Haas hat ihn am 15. November 2024 im Rahmen der Berlin Lecture des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität Berlin gehalten.
Vielen Dank für die Einladung, hier bei Ihnen zu sein. Es ist mir eine große Freude, meine Erkenntnisse mit Ihnen zu teilen. Heute ist in vielerlei Hinsicht ein besonderer Tag. Dies ist nämlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Vortrag auf Deutsch halte. Daher muss ich zugeben, dass ich ein bisschen nervös bin. Das alles ist Teil meines persönlichen Projekts, fließend Deutsch zu sprechen. Und ja, Sie sind meine Versuchskaninchen. Bitte verzeihen mir meine unvermeidlichen Aussprachefehler und meinen lustigen niederländischen Akzent. Migration ist ein sogenanntes Hot Topic, ein heißes Thema. Jeder scheint eine Meinung dazu zu haben. Umso überraschender ist es, dass die Migrationsdebatte so wenig auf Fakten basiert. Man könnte annehmen, wenn ein Thema intensiv diskutiert wird, gäbe es auch viele Informationen dazu. Und das Paradox ist jedoch, je mehr wir über Migration diskutieren, desto weniger scheinen unsere Diskussionen auf Fakten zu basieren. Dies wirft die folgende Frage auf. Wie ist es möglich, dass in öffentlichen Debatten über ein brisantes Thema wie Migration so wenige Fakten ans Licht kommen? Das liegt nicht an einem Mangel an Beweisen. Die Migrationsforschung hat in den letzten Jahrzehnten einen Boom erlebt und heute verfügen wir über Bergen von Daten. Aber warum fließen diese Fakten nicht ausreichend in die Migrationsdebatte ein? Das Hauptproblem der Migrationsdebatte ist nicht so sehr ein Mangel an Fakten, sondern dass sie als einfache Pro- und Anti-Diskussion geführt wird. Diese Pro-Anti-Darstellung wirkt stark polarisierend, weil sie keine echte Auseinandersetzung mit den Themas zulässt und keinen Raum für Nuancen bietet. Natürlich ist es viel zu simpel, über Migration in Pro- und Anti-Kategorien zu diskutieren. Pauschal für oder gegen Migration zu sein, ist, als wären wir zum Beispiel pauschal für oder gegen die Wirtschaft oder die Umwelt oder das Wetter. Aber Migrationsdebatten werden in der Regel genauso geführt, vor allem in den Medien und in der Politik. Wenn wir Migration als eine Pro- und Kontra-Debatte betrachten, ist es, als könnten wir ein wesentliches Element des menschlichen Daseins und unserer Gesellschaften wegdenken oder wegwünschen. Migration hat es schon immer gegeben. Sie ist so alt wie die Menschheit. Dieses dominante Pro-Anti-Denken hindert uns daran, Migration als einen normalen Prozess zu begreifen und ein tiefes, grundlegendes Verständnis ihrer Natur, ihrer Ursachen und ihrer Gefolgen zu gewinnen. Was stattdessen passiert, ist, dass das Anti-Migrationslager die negative Seiten der Migration enorm übertreibt und das Pro-Migrationslager die positive Seiten der Migration auch enorm übertreibt. Beide Seiten heben also typischerweise nur die Tatsachen hervor, die ihre Argumente bestätigen, und wischen alles beiseite, was ihnen nicht in den Kram passt. Was zuerst über Bord geworfen wird, ist natürlich die Nuance. So kommt es, dass unsere Migrationsdebatte schon seit Jahrzehnten gar keine wirkliche Debatte ist, sondern überwiegend Meinungsmache, Wunschdenken und Illusionspolitik. Sie beschäftigt sich vor allem damit, was Migration sein sollte und nicht damit, was sie ist. Wie wir noch sehen werden, führt dieser Ansatz auch zu einer notorisch schlechten Politik. Das zentrale Argument meines Buches ist, dass die Migrationspolitik oft scheitert oder sich sogar als kontraproduktiv erweist, dass sie nicht auf Fakten dafür basiert, wie Migration wirklich funktioniert. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass Fakten allein niemals überzeugen werden, wenn sie nicht Teil einer größeren alternativen Erzählung sind. Mit anderen Worten, die Fakten sprechen nicht für sich selbst. Mehr als Fakten brauchen wir darum eine neue Denkweise, ein neues Paradigma zur Migration, das nicht auf politischen Interessen oder ideologischen Vorstellungen beruht, sondern die Migration als das versucht zu begreifen, was sie wirklich ist. Ein solches wissenschaftliches fundiertes Paradigma begreift die Migration als einen inhärenten und daher weitgehend untrennbaren und unvermeidlichen Bestandteil umfassender gesellschaftlicher Transformationsprozesse, anstelle von vereinfachten ideologischen Ansichten, die Migration a priori als ein Problem, das es zu lösen gilt, oder eine Lösung für unsere Probleme darstellen. In diesem Sinne hinterfrage ich in meinem Buch 22 weit verbreitete Missverständnisse oder Mythen über Migration, die sowohl auf der linken als auf der rechten Seite zu finden sind und die von Politikern, Experten und internationalen Organisationen weit verbreitet werden. Im weiteren Verlauf meines Vortrags werde ich leider nicht die Zeit haben, sie alle zu thematisieren. Daher werde ich auf 4 der häufigsten Mythen über Migration eingehen. Der erste Mythos über Migration ist die Vorstellung, dass die Menschheit noch nie eine vergleichbare Völkerwanderung erlebt hat und dass diese droht, weltweit außer Kontrolle zu geraten. Dies ist die am weitesten verbreitete Vorstellung über Migration, die über das gesamte politische Spektrum von links bis rechts geteilt wird. Diese Vorstellung wird in der Regel mit Problemen wie Armut, Bevölkerungswachstum, Unterdrückung, Krieg und Klimawandel in Verbindung gebracht, die offenbar immer mehr Menschen entwurzeln und zur Flucht zwingen. Dies fügt sich zu dem Bild einer Zuwanderungs- oder Flüchtlingskrise zusammen, die drastische Maßnahmen verlangt, um das Blatt zu wenden und zu verhindern, dass der Westen von einer anschwellenden Flut von Armen aus der dritten Welt überrollt wird. Nun haben Politiker des linken und rechten Spektrums oft unterschiedliche Lösungen für diese Migrationskrise im Sinn, von noch strengeren Grenzkontrollen bis hin zu Entwicklungshilfe. Sie alle teilen jedoch die Grundannahmen, dass wir in einem Zeitalter der beispiellosen Massenmigration leben. Diese Vorstellung wird auf beiden Seiten des Atlantiks durch Rhetorik von Politiken und Bildern bestätigt, die wir durch die Medien erhalten. Bilder von großen Menschenmengen von Karawanen, die auf ihrem Weg in die USA durch Mexiko marschieren, oder von maroden Booten, die das Mittelmeer überqueren. Alles dies bestätigt die Annahme eines beispiellosen Migrationsdrucks oder sogar einer Invasion. Aber es geht nicht nur um angstschürende Politiker, sondern auch um prominente Akademiker. Der bekannte Entwicklungsökonom Paul Collier hat vor etwa 9 Jahren ein Buch geschrieben, der Titel Exodus und das Titelbild verstärken das ominöse Bild einer Massenauswanderung, eine Entleerung des globalen Südens in den globalen Norden. Dieses Bild wird durch Karten wie diese verstärkt, die vom Umweltprogramm der Vereinigten Nationen zum Beispiel über sogenannten Klimaflüchtlingen erstellt wurden. Er schürt weit verbreitete Befürchtungen, dass der Klimawandel immer mehr Menschen in den Westen treibt und dass das, was wir jetzt an den Grenzen sowohl in den USA als in Europa sehen, bereits teilweise eine Folge des Klimawandels ist und nur eine Rinnsal im Vergleich zu der Flutwelle, die noch kommen wird. Karten sind sehr aussagekräftige und potenzielle Werkzeuge zur Manipulation. Dies ist eine Karte von Frontex, der Europäischen Grenzschutzagentur. Mit ihren dicken roten Pfeilen verstärkt sich das Bild, dass illegale Migration einen enormen Druck auf die europäischen Außengrenzen ausübt. Obwohl die Vorstellung, dass die Migration einen historischen Höchststand erreicht hat, mittlerweile den Status einer unbestrittenen Wahrheit erreicht hat, erzählen die Fakten eine andere, viel komplexere Geschichte. Dies ist eine Grafik über die Zahl der internationalen Migranten weltweit. Die Grafik zeigt einen eindeutigen Anstieg der Zahl der Migranten weltweit. Wir sprechen von weniger als 100 Millionen im Jahr 1960 im Vergleich zu über 270 Millionen heute. Auf den ersten Blick ist das ein steiler Anstieg, doch die Weltbevölkerung ist ungefähr genauso stark gewachsen. Wenn wir also prüfen wollen, ob sich die Intensität der Migration wirklich beschleunigt hat, müssen wir daher die Anzahl der internationalen Migranten am Anteil der Weltbevölkerung betrachten. Was diese Daten zeigen, ist, dass der Anteil der Migranten an der Weltbevölkerung in den letzten Jahrzehnten bemerkenswert stabil bei rund 3% geblieben ist. Migrationshistoriker haben gezeigt, dass die relative Intensität der globalen Migration vor einem Jahrhundert, als viele Europäer nach Amerika zogen, wahrscheinlich sogar höher war. Und was können wir über Flüchtlinge sagen? Anders als Politiker und Flüchtlingsorganisationen oft behaupten, ist auch die globale Flüchtlingsmigration nicht auf einem Allzeithoch. Diese Grafik zeigt die jährlichen internationalen Flüchtlingsbewegungen seit den 70er Jahren. Die Trends bei der Flüchtlingsmigration sind in der Regel sehr unbeständig und gehen wie ein Ping-Pong-Ball auf und ab, je nach Ausbruch und Abklingen gewaltsamer Konflikte. Betrachtet man jedoch das langfristige Muster, ist kein struktureller Anstieg zu erkennen. Der Anteil an Flüchtlingsmigration ist auch viel kleiner, als viele denken. Ungefähr 1 von 10 internationalen Migranten ist ein Flüchtling. Auch das Bild einer wachsenden Flüchtlingswelle auf dem Weg Richtung Westen ist problematisch. Diese Karte zeigt, wo die meisten Flüchtlinge leben. 80-85% der Flüchtlinge weltweit leben in einem Nachbarland. Denn die meisten Flüchtlinge wollen in der Nähe ihrer Heimat bleiben. Und wenn sie weit weg wollen, erfordert dies eine Menge Geld und andere Ressourcen. Auch die illegale Migration ist nicht so umfangreich, wie viele glauben. Dies ist eine Grafik der irregulären Grenzübertritte nach Europa. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Arbeitssuchenden und Flüchtlingen. Man sieht einen starken Anstieg um 2015, als viele syrische Flüchtlinge aus der Türkei und Griechenland kamen. Aber auf lange Sicht sehen wir viel niedrige Zahlen. Wir sprechen im Allgemeinen von 50.000 bis 100.000 Menschen pro Jahr, was ungefähr 2-5% der gesamten legalen Einwanderung in die Europäische Union entspricht, die etwa 2-2,5 Millionen Menschen pro Jahr beträgt. Es besteht kein Zweifel, dass die illegale Einwanderung ein ernstes Problem ist, aber wir müssen die Dinge in rechtem Licht rücken. Ich habe zum Beispiel in meiner Arbeit geschätzt, dass etwa 9 von 10 Afrikanern, die in Westen auswandern, das legal tun, mit Pass und Visum in Hand. Das zeigt, wie sehr unsere Ansichten der Realität durch Medienbilder und Invasionsnarrativen von Politikern verzerrt wurden. Denn sie vermitteln uns den Eindruck, dass es sich bei der Migration von Afrikanern nach Europa im Wesentlichen um Boote und illegale Einwanderung handelt. Aber das ist nur eine kleine Minderheit aller Bewegungen. Es ist ein Problem. Aber es ist nicht so massiv, wie wir vielleicht denken. Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, die Dinge ins rechte Licht zu rücken. Der bei weitem größte Teil dieses Kreisdiagramms, 83%, betrifft Nicht-Migranten. Der nächstgrößte Teil, 13%, sind Menschen, die innerhalb ihres Landes migrieren. Internationale Migranten machen ungefähr 3,3% der Weltbevölkerung aus. Flüchtlinge machen ein Zehntel der Gesamtzahl der Migranten auf der Welt aus, also etwas 0,3% der Weltbevölkerung. Und auf lange Sicht sind diese Anteile relativ stabil geblieben. Hier sehen wir eine Karte aus meinem Buch, die die wichtigsten globalen Migrationen seit den 50er Jahren darstellt. Sie zeigt, dass es sich um eine viel komplexere Geschichte handelt, also um eine steigende Flut von Menschen, die massenhaft vom globalen Süden in den Norden ziehen. Die meisten Menschen bewegen sich innerhalb von Ländern und Regionen. Es gibt also weder einen Exodus noch eine Invasion. Aber das alles heißt nicht, dass sich nichts verändert hat. Im Gegenteil. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben sich einige grundlegende Dinge in den weltweiten Migrationsströmen geändert. Dies hat jedoch weniger mit relativen Zahlen zu tun, als vielmehr mit Veränderungen in der geografischen Ausrichtung der weltweiten Migrationsströme. In erster Linie hat dies mit der veränderten Position Europas auf der globalen Migrationskarte zu tun. Denn ab dem 15. Jahrhundert waren es natürlich die Europäer, die aus Europa wegzogen, in den Rest der Welt aufbrachen und fremde Gebiete eroberten und besiedelten, als Kolonisten, Soldaten, Sklavenhalter, Missionare, Siedler und, in besonderer seit Mitte des 19. Jahrhunderts, als gewöhnliche Migranten. Vor allem auf dem amerikanischen Doppelkontinent, aber später auch in Afrika und Asien. Um Erlaubnis fragten die Europäer bekanntlich nicht. Eine gängige Definition illegaler Migration ist das Überschreiten von Grenzen und das Niederlassen in einem fremden Land ohne Genehmigung der einheimischen Bevölkerung. Also aus dieser Perspektive war der europäische Kolonialismus die größte illegale Migration in der Geschichte der Menschheit. Und anders als bei der heutigen Migration handelte es sich hierbei um eine wirkliche Invasion, da die Europäer tatsächlich mit Waffen und Kanonenbooten kamen. Seit dem Zweiten Weltkrieg habe sich diese Muster grundlegend verändert. Eine Transformation, die ich als globale Migrationsumkehr bezeichne. Die wichtigste Transformation bestand darin, dass Westeuropa sich von der Hauptherkunftsregion der globalen Migranten zu einem der wichtigsten globalen Migrationsziele entwickelt hat. Mit der Entkolonialisierung, dem Wirtschaftswunder, sinkenden Geburtenraten, steigendem Bildungsniveau und der Emanzipation der Frauen kam es seit der 60er und 70er Jahren zu wachsendem Arbeitskräftemangel, was zu einer Umkehr des Migrationsströme führte. Infolgedessen verwandelte sich Europa vom Kontinent der Kolonisten und Auswanderer in ein wichtiges globales Migrationsziel. Die veränderte Position Westeuropas auf der globalen Migrationskarte hatte auch grundlegende Folgen für die Migration in klassische europäische Siedlungsländer wie die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Als die Europäer ihre Auswanderlust verloren, nahm die Einwanderung in diese Länder immer mehr eine asiatische und im Fall der USA auch lateinamerikanische und karibische Natur an. Es lässt sich nicht leugnen, dass es sich hierbei um eine tiefgreifende Transformation handelt. Es dürfte auch nicht überraschen, dass die zunehmende Zuwanderung von Menschen nicht-europäischer Herkunft nach Europa und Nordamerika intensive politische Debatten ausgelöst hat. Das ist eine drastische Veränderung, vor allem für Bewohner von Städten und Vierteln, in denen sich die Zuwanderer konzentrieren und dies dort auch zu echten Herausforderungen und Problemen führen kann. Für sie ist die 3%-Statistik selbstverständlich eine abstrakte Zahl, die nichts mit ihrer Lebensrealität zu tun hat. Aber dies hat nichts mit einer eingebildeten Invasion zu tun, der eine massive Volkswanderung von illegalen Migranten und Flüchtlingen aus dem globalen Süden in den Norden zugrunde liegt. Diese Ängste sind reine Fantasie. Mit anderen Worten, es gibt keinen Grund zur Panik. Das führt uns zum zweiten Punkt. Einwanderungsbeschränkungen führen zu weniger Migration. Das klingt völlig intuitiv, nicht wahr? Man erschwert die Einreise und es werden weniger Menschen kommen. Das klingt wie ein Selbstläufer, ein sogenannter No-Brainer. Aber stimmt es wirklich? Wenn wir uns die Beweise ansehen, werden wir feststellen, dass dies eine unwissenschaftliche Denkweise ist. Wenn wir wirklich verstehen wollen, was Grenzen mit Migration machen, müssen wir zunächst verstehen, dass Migration einen kontinuierlichen sozialen Prozess des Kommens und Gehens ist. Das ist es, was Migrationsforscher Zirkulation nennen. Wenn Migration frei ist, neigen die Menschen dazu, hin und her zu gehen. Die eigentliche Frage lautet daher, welchen Einfluss haben Migrationsbeschränkungen auf den gesamten Prozess des Kommens und Gehens? Erstens treibt schlecht durchdachte Grenzpolitik, die die tieferen Ursachen der Migration ignoriert, die Migration typischerweise in den Untergrund. Dieses Jahr haben wir 33 Jahre Festung Europa gefeiert. Warum 33 Jahre? 1991 war der Startschuss für die illegale Bootsmigration. Aber warum gerade 1991? Weil Europa in diesem Jahr aufgrund des gemeinsamen Schengen-Visums ein Visum für Nord- und Westafrikaner einführen müsste. Und wir haben Zäune und Mauern gebaut. Eine solche Grenze sehen wir in Melilla, einer spanischen Exklave im Norden Marokkos, mit einer quasi Militarisierung der Grenze. Das bedeutete, dass Nord- und Westafrikaner, Marokkaner, Senegalesen, Algerier und Tunesier, die früher frei hin und her gereist waren, um ein paar Jahre in Spanien, Italien und weiter in Europa zu arbeiten, dies nicht mehr tun konnten. Da der Arbeitskräftemangel in europäischen Ländern weiterhin bestand und die Menschen noch immer Gründe hatten, auszuwandern oder vor Konflikten zu fliehen, begannen sie mit Hilfe von Schmugglern nach Europa zu kommen. Denn anders als uns Politiker erzählen, ist Schmuggel nicht die Ursache für illegale Migration, sondern eine Reaktion auf Grenzkontrolle. Zunehmende Grenzkontrollen haben die Kosten und Risiken der Migration erhöht. Das Mittelmeer ist mit Abstand die tödlichste Grenze der Welt. Dies wird die Migranten jedoch nicht abschrecken. Die Wahrheit ist, dass Schmuggel eine Dienstleistung ist, für die Migranten und Flüchtlinge aus freiem Stück bereit sein zu zahlen, um Grenzen zu überqueren. Und wenn Politiker Krokodilstränen über das Leiden und Sterben von Migranten an ihren Grenzen vergießen, müssen wir erkennen, dass ein noch härteres Vorgehen gegen Schmuggler dieses Problem nicht lösen wird, sondern im Gegenteil den Markt für Schmuggeldienste nur erweitern wird. Eine zweite unbeabsichtigte Reaktion auf Grenzkontrolle ist der sogenannte Wasserbett-Effekt. Dabei handelt es sich um die Diversifizierung und ständige Verschiebung von Migrationsrouten als Reaktion auf Grenzkontrollen. Wir sprechen über 46.000 Kilometer Mittelmeerküste und eine 6.000 Kilometer lange EU-Landgrenze im Osten. Vorausgesetzt, wir wollen Europa nicht in einen totalitären Staat wie Nordkorea oder die ehemalige Sowjetunion verwandeln, ist es eine reine Illusion, dass wir die Außengrenzen der Europäischen Union wirklich abschotten können. Was wir in Wirklichkeit erlebt haben, ist eine Illusionspolitik, ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel zwischen Grenzkontrollen und Schmugglern, das nun schon seit 33 Jahren andauert und von dem kein Ende in Sicht ist. Mit anderen Worten, die Abschottungspolitik ist zum Scheitern verurteilt, weil sie zu den eigentlichen Ursachen der Probleme gehört, die sie zu lösen vorgibt. Aber die wichtigsten unbeabsichtigten Auswirkungen von Grenzbeschränkungen betreffen jedoch die legale Migration, die viel größer ist. Erstens kann die Einführung einer Grenzkontrolle präventive Migrationsschübe auslösen, auf Deutsch auch bekannt als Torschlussmigration. Diese kommen häufig vor, aber das beste Beispiel ist vielleicht die Unabhängigkeit Surinams. Suriname war bis 1975 eine niederländische Kolonie. Bis dahin waren die Surinamer niederländische Staatsbürger, was bedeutete, dass die Surinamer frei in die Niederlande ziehen konnten. In den 70er Jahren begann sich die niederländische Regierung über die freie Einwanderung der Surinamer Sorgen zu machen. Dies führte dazu, dass die niederländische Regierung Druck ausübte, den Unabhängigkeitsprozess der Kolonie zu beschleunigen. Obwohl dies in netter antikolonialer Sprache formuliert wurde, bestand das wahre Motiv darin, den Surinamern die niederländische Staatsbürgerschaft zu entziehen. Denn das war die einzige Möglichkeit, die freie Einwanderung aus Suriname zu verhindern. Was, glauben Sie, dachten viele Surinamer angesichts dieser bevorstehenden Frist, nach der sie nicht mehr in die Niederlande ziehen konnten? It is now or it is never. Diese Torschlusspanik löste bei der Unabhängigkeit 1975 eine riesige Jetzt-oder-nie-Migrationswelle aus und eine weitere Migrationswelle 1980, als die Niederländer in ihrer Weisheit dachten, lasst uns ein Visum einführen. It is now or never. Innerhalb von 10 Jahren wanderten etwa 40% der surinamischen Bevölkerung in die Niederlande aus. Die Politik ging also völlig nach hinten los. Aber der wichtigste Grund, warum Einwanderungsbeschränkungen kontraproduktiv wirken können, ist, dass die Politik oft nicht versteht, dass Migration ein zirkulärer Prozess ist. Freie Migration funktioniert wie eine Drehtour. Was passiert doch, wenn man die Drehtour schließt? Wenn wir uns nur auf die Menschen konzentrieren, die hereinkommen und nicht darauf, wie viele Menschen zurückkehren, verpassen wir die Hälfte des Migrationsprozesses. Das ist selbstverständlich keine ernsthafte Art, über Migration nachzudenken. Die eigentliche wissenschaftliche Frage ist natürlich, wie sich die Migrationsbeschränkungen auf den gesamten Zirkulationsprozess auswirken. Migrationsforscher haben schon lange argumentiert, dass Einwanderungsbeschränkungen temporäre Migranten in die dauerhafte Niederlassung drängen. Denn wer viel Geld für ein Visum, einen Pass oder Genehmigungen ausgegeben hat oder einen Schmuggler bezahlt hat, der möchte es lieber nicht riskieren, zurückzukehren. Mit anderen Worten, je schwieriger es ist zu kommen, desto mehr Migranten wollen bleiben. Mit meinem Forschungsteam an der Universität Oxford haben wir diesen Zirkularitätsunterbrechungseffekt quantitativ gemessen. Dazu haben wir Daten von 19.000 jährlichen Migrationsströmen seit 1977 zwischen 38 westlichen Ländern aus 190 Herkunftsländern gesammelt und in einer Datenbank eingegeben. Anschließend haben wir die Auswirkungen der Einführung eines Visums gemessen. Wir haben also diese freie Zirkulation und führen ein Visum ein. Unsere Forschung hat gezeigt, dass die Einführung eines Visums aus einem bestimmten Herkunftsland die Einwanderung langfristig im Durchschnitt um 67% reduziert. Aber es reduziert die Rückwanderung noch mehr, im Durchschnitt um 88%. Das bedeutet, dass am Ende tatsächlich mehr Migranten bleiben könnten. Die Wirkung schlecht durchdachter Einwanderungsbeschränkungen auf der Nettomigration, Einwanderung minus Auswanderung, kann paradoxalerweise darum positiv sein. Das wird in dieser Grafik sehr deutlich. Dies ist die legale Migration aus Afrika in die alten Kernländer der Europäischen Union. Sie zeigt zum Beispiel, dass die afrikanische Einwanderung zwar zugenommen hat, die Rückkehrströme jedoch auf dem gleichen Niveau geblieben sind. Die wachsende Kluft zwischen Zu- und Rückwanderung bedeutet, dass die Nettomigration gestiegen ist. Sowohl in Europa als auch in den USA haben die zunehmenden Beschränkungen zur Migration die Menschen also nicht so sehr davon abgehalten zu kommen, sondern sie eher davon abgehalten zurückzukehren. Auf ähnliche Weisen verwandelten in den USA massive Investitionen in den Grenzschutz seit Ende der 80er und 90er Jahren einen weitgehenden zirkulären Zustrom mexikanischer Arbeiter in einer Bevölkerung von 11 Millionen dauerhaft sesshaften Familien. In ähnlicher Weise ermutigten Einwanderungsbeschränkungen in Europa ehemalige Gastarbeiter und spätere Migranten, sich dauerhaft niederzulassen, was in der Folge eine Welle der Familienmigration auslöste. Was können wir daraus schließen? Migration ist nicht wie ein Wasserhahn, den man auf- und zudreht, wie uns Politiker glauben machen wollen. Schlecht durchdachte Grenzpolitik, die die tieferen Ursachen der Migration ignoriert, führt typischerweise zu einer Reihe von kontraproduktiven Effekten, die ihre Wirksamkeit untergraben. Okay, die Migrationsbeschränkungen funktionieren oft nicht so, als wir denken oder uns das wünschen. Was ist also mit diesem anderen Argument? Wir hören es oft, insbesondere auf der linken Seite der Politik. Ja, tatsächlich hilft es nicht, Grenzen zu schließen. Es führt nur zu Leid an der Grenze, aber es wird Migranten und Flüchtlinge nicht stoppen. Nein, stattdessen müssen wir den Menschen aus armen Ländern helfen, zu Hause zu bleiben. Wir müssen Entwicklungshilfe als Mittel nutzen, um Migration zu stoppen. Nur auf diese Weise können wir die Fluchtursachen wirklich bekämpfen. Abgesehen von der ziemlich herablassenden, kolonial klingenden Annahme, der Westen solle Entwicklung bringen, und abgesehen von der Tatsache, dass die Hilfspakete in Wirklichkeit sehr klein sind, möchte ich auf den Kern des Arguments eingehen, das zwar sympathisch und logisch klingen mag, aber nicht haltbar ist, wenn wir uns die Fakten ansehen. Das Argument basiert sich auf der Idee, dass Süd-Nord-Migration im Wesentlichen eine verzweifelte Flucht aus dem Elend ist. Es basiert auf Opferdenken, der Darstellung von Migranten als Flüchtlinge, die massenhaft vor Unterdrückung, Armut, Gewalt, Hunger und Klimawandel fliehen, und Migranten als Opfer von Schmugglern, die falsche Bilder von Eldorado verkaufen. Obwohl diese Dinge natürlich passieren können, ist es eine sehr einseitige Perspektive, die für die allgemeine Migrationserfahrung nicht repräsentativ ist. Die Realität ist, internationale Migration ist ein selektiver Prozess, eine Investition, die sich die Ärmsten im Allgemeinen nicht leisten können. Migration ist teuer. Migration erfordert Diplome. Migration erfordert Beziehungen. Die Ärmsten der Ärmsten haben überhaupt nicht die Mittel, um auszuwandern. Stellen Sie sich einfach die eine Frage: Wenn Armut wirklich der Hauptgrund für die Migration wäre, warum sind dann die wichtigsten Auswanderungsländer des sogenannten globalen Südens Länder wie Mexiko, Marokko, die Türkei und die Philippinen? Das sind nicht die ärmsten Länder der Welt, und das ist kein Zufall. Viele Studien haben gezeigt, dass die meiste Süd-Nord-Migration typischerweise nicht eine stereotype Flucht vor dem Elend ist, sondern eher eine Investition in eine bessere Zukunft für Familien in Herkunftsländern. Für ehrgeizige junge Leute ist Migration ein Weg, viel bessere Chancen zu schaffen. In den letzten 2 Jahren habe ich für meine Forschungsarbeit Mexiko, Marokko und Senegal besucht. Und ich kann Ihnen versichern, junge Männer und Frauen wissen, dass sie in Europa oder den USA sogar ohne Papieren 5 bis 10 Mal mehr Geld verdienen können als zu Hause. Mit anderen Worten, es lohnt sich zu migrieren. Aber wie gesagt, Migration ist teuer. Dies sind Fotos, die ich letzten Sommer im Hafen von Saint-Louis im Senegal gemacht habe. Junge Männer nutzen diese Fischerboote nicht nur zum Fischen, sondern auch, um den Ozean zu den Kanarischen Inseln zu überqueren. Das ist nichts, was sich die Ärmsten leisten können. Diese Boote kosten mindestens 20.000 Euro. Die meisten Migranten sind junge, ehrgeizige Fischer mit einigen Mitteln. Sie brauchen keine Schmuggler. Sie sind geborene Seeleute. Sie befahren das Meer schon seit ihrer Kindheit. Sie sind alle Schmuggler. Oder anders gesagt, sie sind ihre eigenen Schmuggler. Die ganze Annahme, dass Armut und Elend Migration antreibt, ist irreführend, und wir haben auch hiervor Beweise. Um den Zusammenhang zwischen Entwicklung und Migration zu untersuchen, habe ich alle Länder der Welt genommen und sie in ein Balkendiagramm eingetragen. Dieses basiert sich auf ökonometrische Statistiken, aber damit werde ich Sie heute Abend nicht langweilen. Ich habe 2 einfache Werte berechnet. Zunächst habe ich mir den Entwicklungsstand eines Landes angesehen, der Human Development Index. Dann habe ich alle Länder der Welt in 5 Gruppen unterteilt, die von sehr niedrigem bis zu sehr hohem Entwicklungsstand reichen. Danach habe ich die durchschnittlichen Migrationsniveau berechnet. Das erste Diagramm zeigt ein einfaches und sehr intuitives Muster. Je wohlhabender und gebildeter ein Land wird, desto mehr Migranten werden kommen. Auf der rechten Seite sind sehr weit entwickelte Länder wie USA, Deutschland oder Großbritannien zu sehen, in denen ungefähr im Durchschnitt 15% der Bevölkerung Einwanderer sind. Es zeigt somit auch etwas anderes. Einwanderung ist ein fast unvermeidliches Nebenprodukt der Entwicklung. Wenn Sie eine sehr wohlhabende und offene Volkswirtschaft haben, werden Sie unweigerlich Migranten anziehen, obwohl Politiker das vielleicht nicht gerne hören oder nicht den Mut haben, es zuzugeben. Aber die wirkliche Überraschung ist jedoch die folgende Statistik. Sie zeigt, wie viel Prozent der Bevölkerung dieser fünf Ländergruppen im Ausland lebt. Tatsächlich führt Entwicklung zunächst zu einer Zunahme der Migration. Wenn arme Länder reicher werden, steigt die Auswanderung. Damit wird das gesamte Push-Pull-Modell, das leider noch immer die Migrationslehre an Schulen und Universitäten beherrscht und das gesunde Denken über Migration dominiert, über Bord geworfen. Dieses Modell dreht sich nur darum, dass Armut und Elend Menschen wegtreiben. Nun, Migration erfordert Ressourcen, sie erfordert Fähigkeiten, sie fordert ein gewisses Maß an Ambitionen. Deshalb plädiere ich für eine neue Theorie, die Migration als eine Funktion der Fähigkeiten und Ambitionen von Menschen zur Auswanderung betrachtet. Wenn Einkommen und Bildungsniveau in ärmeren Ländern steigen, nimmt die Auswanderung zu, weil sie die Migrationsambitionen und Fähigkeiten vergrößern. Hier ein Beispiel. Viele von unseren Studien haben gezeigt, dass sich, sobald Jugendliche in anderen armen Ländern zu Schule gehen, ihre Vorstellungen vom guten Leben sich unvermeidlich ändern, häufig weg vom ländlichen und bäuerlichen Lebensstil. Das bedeutet, dass sie oft nicht mehr im Dorf bleiben wollen. Dies führt in erster Linie zur Migration vom Land in der Stadt, aber langfristig auch zu mehr internationaler Migration. Wir sehen darum, dass mit der Entwicklung immer mehr Menschen in Städte oder ins Ausland ziehen, wo Menschen sie auch Jobs finden können, die ihrem hohen Ausbildungsniveau und ihren Qualifikationen entsprechen. Mit anderen Worten, Migration ist ein unvermeidlicher Teil von Entwicklung. Wie der prominente Migrationsforscher und mein Mentor Ronald Skeldon es treffend formulierte, Migration ist Entwicklung. Entwicklung ist keine Lösung für Migration. Es ist eher umgekehrt. Migration ist die beste Form der Entwicklungshilfe. 2023 betrugen die Geldüberweisungen, die Migranten an ihre Familien in Entwicklungsländern schickten, $669 Milliarden. Mehr als das 2,3-fache der offiziellen Entwicklungshilfe. Und dieses Geld fließt direkt von den Migranten in die Taschen der Familien zu Hause. Was mit der Idee, dass Migranten Arbeitsplätze stehlen und die Löhne drücken? Das ist eine weit verbreitete Überzeugung. Gewerkschaften haben dieses Argument frequent verwendet und die Einwanderung als Instrument zur Spaltung der Arbeiterklasse und zur Untergrabung von Arbeitsstandards dargestellt. Politiker nutzen diese Argumente auch häufig, um Wahlen zu gewinnen. Das Problem besteht jedoch darin, dass es keine ökonometrischen Beweise gibt, die diese Behauptung wirklich stützen. Tatsächlich müssen wir die Hauptkausalität des gesamten Arguments umkehren. Zuwanderung ist vor allem eine Reaktion auf einen Mangel an Arbeitskräften und nicht die Ursache für Arbeitslosigkeit und Lohnstagnation. Es ist nicht so, dass Migranten Arbeitsplätze wegnehmen. Nein, es ist eher umgekehrt. Viele Studien haben gezeigt, dass der zunehmende Arbeitskräftemangel der Haupttreiber der zunehmenden Einwanderung in den Westen ist. Dabei geht es nicht nur um Fachkräfte, aber auch um weniger qualifizierte Arbeitskräfte. Es ist ein offenes Geheimnis. Wir wissen alle, wer unsere Tomaten, Gurken und Erdbeeren erntet. Wir wissen, wer in den großen Städten Büros, Hotels und Häuser putzt. Wir wissen, wer in Restaurants arbeitet. Wir wissen, wer Taxi führt. Wir wissen auch, wer Paketten ausliefert. Wir wissen auch, wer in allen Schlachthöfen des Westens arbeitet. Und ich könnte noch sehr lange so weitermachen. Mit anderen Worten, Zuwanderer stehlen keine Arbeitsplätze, sondern füllen freie Stellen. Es sollte daher nicht überraschen, dass es eine starke Korrelation zwischen Konjunkturzyklen und Einwanderungsniveaus gibt. Wenn Arbeitskräfte knapp sind, kommen mehr Migranten und wenn die Wirtschaft am Boden liegt und die Arbeitslosigkeit hoch ist, kommen nur wenige Migranten und viele kehren zurück in ihre Heimatländer. Welche Lehren können wir daraus ziehen? Zunächst einmal müssen wir uns mit dem Elefanten im Raum der Migrationsdebatte befassen. Ein Thema, das Politiker um jeden Preis vermeiden wollen. Es ist nämlich so, dass weder Armut noch Gewalt, sondern die Nachfrage nach Arbeitskräften die Haupttreiber der Migration ist. Es ist hauptsächlich die Konjunkturzyklus, die die Migration antreibt. Wenn es der Wirtschaft gut geht, die Arbeitslosigkeit niedrig ist, viele offene Stellen vorhanden sind, kommen viele Migranten. Die Schlussfolgerung ist einfach. Aus dieser Perspektive ist die bei weitem effektivste Methode, um die Migration einzudämmen, die Wirtschaft einfach in den Abgrund zu stürzen. Aber das wollen wir natürlich nicht. Und das ist genau das Dilemma. Man kann nicht beides haben. Einerseits wollen wir diese offene Marktwirtschaft und den flexiblen Arbeitsmarkt, den wir in den letzten 40 Jahren geschaffen haben und der so vielen unattraktive Arbeitsplätze in der informellen und Plattformwirtschaft geschaffen hat. Und gleichzeitig wollen wir viel weniger Einwanderung. Man kann einfach nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Aber das ist nichts, worüber Politiker gerne reden. Sie reden lieber hart und konzentrieren sich auf symbolische Maßnahmen, die wirklichen Probleme nicht angehen. Hinter ihren Sonntagsreden verbirgt sich eine riesige Kluft, die ich die diskursive Kluft nenne, zwischen der üblichen Phrasendrescherei und den streitlustigen Versprechen zur Bekämpfung der illegalen Migration und ihrer viel toleranteren politischen Praxis. Mit meinem Forschungsteam in Oxford habe ich 6.500 migrationspolitische Maßnahmen in 45 Ländern analysiert. Und unsere Analysen haben zwei Dinge gezeigt. Erstens ist die Politik in Bezug auf Einwanderung in den letzten Jahrzehnten liberaler geworden. Im Gegensatz zu dem, was die Politiker uns glauben machen wollen. Zweitens sind rechte Regierungen in Bezug auf die tatsächliche Einwanderungspolitik nicht restriktiver als linke Regierungen. Unter dem Druck der Wirtschaftslobbys haben Politiker von links und rechts nicht nur viele Hürden für illegale Einwanderung gesenkt, sondern verschlossen auch gerne die Augen vor der Ausbeutung legaler und undokumentierter Migranten. Der beste Beleg für die riesigen Kluft zwischen den kämpferischen Worten und den nachsichtigen Taten der Politiker ist die lustlose Anwendung von Gesetzen gegen die illegale Beschäftigung. In den USA beispielsweise gibt es 11 Millionen Unternehmen. Aber die Zahl der amerikanischen Unternehmen, die jährlich strafrechtlich verfolgt werden wegen der Beschäftigung undokumentierter Migranten, liegt, raten Sie mal, zwischen 15 und 20 pro Jahr ohne Nullen. Das ist ungefähr das gleiche Risiko, wie vom Blitz getroffen zu werden. Dies entlarvt die Propaganda, die Tauschungsspiel der Politik zur Migration. Es enthüllt die Heuchelei von Politikern, die Krokodilstränen über das Leid der Migranten an der Grenze vergießen und feierlich schwören, gegen Schmuggler vorzugehen, gleichzeitig aber die Ausbeutung der legalen und undokumentierte Arbeitsmigranten tolerieren. Politiker stehen unter enormem Druck von Unternehmerlobbys. Die Arbeit muss noch erledigt werden, die Wirtschaft muss noch funktionieren und jemand muss die Arbeit machen. Und der ultimative Beweis ist der Brexit. Sie haben dieses Foto schon einmal gesehen. Es wurde von Nigel Farage's United Kingdom's Independence Party verwendet, die bereits alles, was im Vereinigten Königreich schieflief, dem freien Zustrom osteuropäischer Arbeitnehmer zuschrieb. Und es schien logisch zu sagen, wenn man diesen freien Zustrom osteuropäischer Arbeitnehmer stoppen will, dann muss man die Europäische Union verlassen. Es war die umgekehrte Strategie der Niederlande, die Suriname zur Unabhängigkeit und die Suriname somit aus der Staatsangehörigkeit drängten, also beschloss das Vereinigte Königreich, sich von der Europäischen Union abzuspalten und es schien logisch. Der Austritt stoppte den freien Zustrom von Europäern, richtig? Aber was ist wirklich passiert? Ich erinnere mich, als ich noch im Vereinigten Königreich lebte, wie David Cameron feierlich versprach, dass er die Migration unter die magische Nettozuwanderungsgrenze von 100.000 bringen werde. Dies gelang ihm nicht, was für viel politischer Lärm sorgte. Dann kam das Idee, lasst uns aus dieser Europäischen Union raus, die wir sowieso nicht so sehr mögen. So machen wir diese freie Migration zum Ende. Raten Sie mal, was mit der Migration ins Vereinigte Königreich passiert ist. Wir sprechen von einer Nettozuwanderung von 200.000 Menschen kurz vor dem Brexit. Im nächsten Jahr war es eine 3/4 Million. Warum? Der Brexit stoppte zwar die freie Einwanderung des Osteuropäer, aber nicht den Arbeitskräftemangel. Die Jobs waren immer noch da. Mitten in der Pandemie startete der damalige Prinz Charles eine Pick for Britain-Kampagne, in der er die Briten aufrief, beim Gemüseernten zu helfen. Aber niemand kam. Das ist die Wahrheit. Mitten in der Pandemie musste das Vereinigte Königreich also osteuropäische Arbeiter einfliegen. Der National Health Service, ein sehr großer britischer Arbeitgeber, sah sich auch mit wachsendem Fachkräftemangel konfrontiert. Es kamen weniger Europäer, aber dafür kamen immer mehr Krankenschwestern und Ärzte aus afrikanischen und asiatischen Ländern, oft mit ihren Familien. Viele Osteuropäer entschieden sich, zu bleiben und eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis zu beantragen, anstatt zurückzukehren. Und hier sind wir wieder bei der geschlossenen Drehtür. Es zeigt, in welches Loch wir uns selbst gegraben haben. Das bringt mich zurück zur Frage, gibt es eine Migrationskrise? Die Antwort? Ja. Aber es ist eine politische Krise. Es ist der Bankrott des Wunschdenkens, die unerträgliche politische Heuchelei und der Unwille, die komplexe Realität der Migration anzuerkennen und nach echten Lösungen vor Problemen zu suchen, anstatt Migranten und Flüchtlinge zum Sündenbock für Probleme zu machen, die sie nicht verursacht haben. Die Flüchtlingskrise zum Beispiel ist nicht so sehr eine Krise der absoluten Zahlen, sondern eine Krise der Solidarität mit Flüchtlingen und zwischen den Aufnahmeländern und Regionen innerhalb Länder, um die Verantwortung für die Aufnahme und Schutz von Flüchtlingen gemeinsam zu tragen. Und die chronische Grenzkrise ist in erster Linie auf die Diskrepanz zwischen dem reellen Arbeitskräftemangel für verschiedene gering qualifizierte, aber systemrelevante Berufe und dem Mangel an legalen Migrationsmöglichkeiten für diese Migranten zurückzuführen. Die Realität ist, solange wir die Ausbeutung von Arbeitsmigranten stillschweigend tolerieren, werden junge Leute weiterhin Grenzen überqueren. Denn das bietet ihnen noch immer weitaus bessere Chancen, als zu Hause zu bleiben. Auf den Punkt gebracht, es gibt eine Migrationswissenschaft und wir brauchen sie. Denn Migration ist, wie so viele andere sozioökonomische Prozesse, komplex und voller Paradoxien. Diese Einsicht bedeutet auch, dass es für komplexe Migrationsprobleme keine einfachen Lösungen gibt. Also, was sollen wir tun? Ich kann diese Frage hier nicht beantworten, das würde einen weiteren Vortrag erfordern. Aber abschließend kann ich einige Grundvoraussetzungen für bessere Debatten und bessere Politik skizzieren. Erstens, es ist wichtig, die Realität der Migration anzuerkennen, statt den Kopf in den Sand zu stecken. Erkenntnisse der Migrationswissenschaft zeigen, wir müssen das Schwarz-Schwarz-Denken hinter uns lassen und zuerst die Migration als das sehen müssen, was sie aktuell ist und nicht als das, was sie unserer Meinung nach sein sollte. Ich hoffe, ich habe sich davon überzeugt, dass wir unser Verständnis von Migration grundlegend überdenken müssen. Wir brauchen ein neues, wissenschaftliches fundiertes Paradigma, das Migration als einen wesentlichen und daher unvermeidlichen Bestandteil umfassender gesellschaftlicher Transformationsprozessen begreift. Dies eröffnet uns ein ganz neues Verständnis der menschlichen Mobilität und ein neues Paradigma der Natur und Ursachen der Migration, die wenig mit dem zu tun haben, was wir normalerweise zu diesem Thema hören. Dies ist dringend erforderlich, da die Migrationsdebatten im Westen ein gefährliches Ausmaß genommen haben und ganze Bevölkerungsgruppen für Dinge verantwortlich gemacht werden, die Wohnungskrise, Lohnstagnation, Arbeitsplatzunsicherheit, Kriminalität, lange Wartelisten in Krankenhäusern, die sie nicht verursacht haben. Gleichzeitig ist es auch nicht sinnvoll, die realen Probleme zu leugnen, die Migration auch mit sich mitbringen kann, im Besonderen an den Orten, wo Migranten sich konzentrieren. Es ist zum Beispiel wichtig anzuerkennen, dass die wichtigsten wirtschaftlichen Vorteile der Migration den bereits wohlhabenden Schichten der Zielgesellschaften zugutekommen, im Besonderen Arbeitgebern und wohlhabenden Haushalten, die die Dienste von Migranten in Anspruch nehmen. Migranten nehmen zwar keine Arbeitsplätze weg und drücken auch nicht massiv die Löhne, doch es stimmt durchaus, dass die gering verdienen, nicht selten ehemalige Migranten wirtschaftlich kaum von der Migration profitieren, während sie auf der anderen Seite die gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen, die Zuwanderung im Alltag bringt, am unmittelbarsten erleben. Aus ihrer Perspektive scheinen Unternehmen und liberale Eliten, die das hohe Lied der Zuwanderung anstimmen, keine Ahnung von den echten sozialen Problemen, die mit der Migration einhergehen können. Normalbürger haben daher durchaus ein Recht zu fragen, was bringt uns das Ganze? Kurz gesagt, wir brauchen eine ausgewogene Perspektive. Dies bedeutet, dass Einwanderung nicht isoliert von übergreifenden Fragen der Ungleichheit, Arbeit und sozialer Gerechtigkeit diskutiert werden kann. Dies zeigt auch, wie wichtig es ist, über die enge wirtschaftliche und unternehmerische Perspektive auf Migration hinauszugehen und die Migration als sozialen Prozess zu beobachten. Wie die Schweizer Schriftsteller Max Frisch im Kontext der Schweizer Ängste vor Überfremdung durch italienische Gastarbeiter 1965 die Gastarbeiterfrage meisterhaft auf den Punkt brachte, wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen. Frisch' Worte unterstreichen die Gefahren, wenn Gesellschaften und Regierungen Migranten nur als Produktionsfaktoren betrachten und sich Gastarbeiterillusionen hingibt, die die Realität der dauerhaften Ansiedlung und die langfristigen sozialen Folgen der Einwanderung ignorieren. Die damit verbundenen Vogelstrauß-Politik hat in der Vergangenheit bereits so viel Schaden angerichtet, in Form von Ausgrenzungs-, Integrations- und Segregationsproblemen, deren Folgen wir noch immer sehen können. Wir laufen das Gefahr, dieselben Fehler zu wiederholen, indem wir die neue Generation der Migranten als billige, als tauschbare Arbeitskräfte behandeln und zu wenig über ihre zukünftige Integration nachdenken. Heute übernehmen viele Migranten systemrelevante Arbeiten, doch wir behandeln sie erneut wie austauschbare Diener und Dienerinnen. Wenn wir die Augen wieder verschließen und wegschauen, verschwinden die Migranten nicht auf magische Weise, sondern sie werden an den Rand gedrängt. Diese Politik der Leugnung gebiert die Gefahr, erneut eine Unterschicht aus Migranten zu schaffen. Das heißt auch, dass die Migrationspolitik nicht ausschließlich von den Interessen der Wirtschaft diktiert werden soll. Und dass der Staat die Tür öffnen sollte, wann immer Unternehmen dies verlangen. Dieses neoliberale Denken hat die Migrationspolitik schon viel zu lange dominiert. Zum Beispiel, wenn es den Regierungen wirklich ernst ist, damit die Kontrolle über die Einwanderung und Ausbeutung zurückzugewinnen, sollten sie den liberalisierten Arbeitsmarkt neu regulieren, vielleicht entliberalisieren, der Gig-Economy Zügel anlegen und Arbeitgeber, die legale und undokumentierte Migranten ausbeuten, viel strenger bestrafen. Das alles zeigt, dass wir die Zuwanderungsdebatte nicht losgelöst von Themen wie Wirtschaft, Arbeit und Gleichheit, Sozialstaat, Bildung und dem Umgang mit unseren Alten und Kranken führen können. In einer echten Migrationsdebatte geht es immer auch darum, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen.
Das war der Soziologe Hein de Haas mit seinem Vortrag »Von populären Mythen zu einem neuen Paradigma – Wie Migration wirklich funktioniert«. Er hat seinen Vortrag am 15. November 2024 im Rahmen der Berlin Lecture bei der Preisverleihung des Klaus J. Bade Nachwuchspreises für Migrationsforschung gehalten. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität Berlin. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, das Buch von Hein de Haas zu lesen, es heißt »Migration – 22 populäre Mythen und was wirklich hinter ihnen steckt«. Und es ist 2023 im Fischer Verlag erschienen. Ich bin Nina Bust-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.